Pension Alcatraz. Der Blick durchs Gitter. Mit Tina Voss und Dietmar Wischmeier.
Folge 4: Bärlauch und Bückware. Unsere besten Jahre.
Pension Alcatraz, die vierte vom 19. April 2026 in der Erstveröffentlichung. Und alle, die uns nachher hören, haben nichts verpasst, denn es ist immer noch die gleiche Sendung. Sogar dieselbe, sagt man das. Auch wenn man das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was richtig ist.
Wenn du dir nicht sicher bist und du bist Literaturwissenschaftler, woher soll ich das sein?
Ich bin aber kein Sprachwissenschaftler.
Ist Literatur nicht auch Sprache?
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Entschuldigung.
Ja, wir sind wieder da und wir haben uns heute ein Thema überlegt, das wir noch gar nicht verraten werden, weil Tina jetzt natürlich erst noch ihre Rituale abfeiern muss.
Ich feiere das nicht ab, sondern es ist ja so, ich gebe mir sehr viel Mühe, bevor wir starten. Und deswegen haben wir dieses Mal, fangen wir mal mit dem Essen an. Und zwar beim Essen ist es dieses Mal so, wir haben Freunde getroffen und haben da eine, nennen wir es mal Bärlauchorgie gefeiert.
Ja, da, die haben ungefähr 50 Hektar Bärlauch um ihr Haus herum. Das Zeug wächst wie Unkraut überall. Und man kann das aber essen, habe ich jetzt erfahren.
Was hast du denn früher damit gemacht?
Ich will Brennnesselgestrüpp, kann man Glyphosat drauf, nee, Glykol, wie heißt das schlimme Zeug?
Glyphosat.
Das ist ja, Roundup. Ich habe das als Roundup-Ausbringfläche bisher gewertet. Aber nein, das kann man essen.
Hast du noch nie Bärlauch gegessen vorher?
Nein, ich komme vom Land, da kann man, gibt es Maggi, aber gibt auch keinen Bärlauch.
Da gibt es auch nicht so natürliche Sachen wie Bärlauch.
So natürliche Sachen, ich wäre froh, wenn wir es aus der Stadt gekriegt haben.
Ja, und diese Bärlauchorgie haben wir gefeiert. Und dann haben wir auch Bärlauch gepflückt, weil es war ja genug da und jetzt ist das
gerupft.
Gerupft.
Ja, das war ja, ist ja so eine Niedrigpflanze. Ne? Also ist ja nicht so wie bei Erdbeeren, die gibt es auch im Hochstamm, was ich sehr bevorzuge. Und Bärlauch gibt es nur als Kriechzeug.
Ja, hast du geerntet oder deine
Ich habe geerntet, ja.
Weil das war ja wirklich mit viel Bücken verbunden.
Ja, ja.
Bücklauch.
Bückware. Weißt du noch, was Bückware gab es bei euch beim Friseur?
Ich kenne das aus Videotheken, das war doch dieses pornografische Zeug.
Ich glaube, es kommt ursprünglich sogar aus der DDR, dieses Wort. Das waren die Sachen, die man nur unter Vorbehalt kaufen konnte, sagen wir mal Banane oder irgendwas, was nicht immer vorrätig war. Das war die Bückware. Ich kenne das aber vom Friseur, dass der dann fragte nach Vollendung des Fassonschnittes, noch was fürs Wochenend. Und dann bückte er sich unter die Tresen und da waren dann die Kondome.
Echt jetzt?
Das ist Bückware gewesen, früher. Ach,
ich dachte, ich kenne das nur aus der Videothek, die Schmuddelecke, dass man da...
Ja, das ist ja auch quasi, ne, sowas.
Dann Kondome gab's?
Bückware sind also nicht Prostituierte.
Okay, aber es gab Kondome beim Friseur, da bin ich...
Das war ein schönes Wort für Prostituierte, Bückware. Klingt noch, so harmlos und ist doch so fies.
Ich habe noch ein paar andere böse, aber die spare ich mir auf, weil für eine meiner Rubriken, die ich ja jetzt in unserem neuen Leben einführen möchte. Aber lass uns kurz noch erzählen, wir haben angefangen mit einer Bärlauchsuppe.
Ja, Bärlauchsuppe war ein bisschen dünn, aber sehr grün. Also, tja, was soll man dazu sagen?
War halt Suppe.
War so eine Suppe, ja. Also Suppe erinnert mich so immer ein bisschen... Man kennt das so aus Kriegsgefangenen-Geschichten und so, wo Leute nicht richtig ernährt werden, sondern dann gibt's immer nur eine Suppe. Und das ist dann meist irgend so ein Zeug.
Und warum hast du hier eine dünne Suppe gekriegt?
Weil es sie gab. Weiß ich nicht warum.
Guck in den Innenhof, weil so, ich wollte
Alcatraz,
das natürlich aufrechterhalten
ja,
für dich.
Natürlich, ja, Gefängnisnahrung. Ich hab's vergessen.
Ja, und dazu gab's Bärlauchbrot mit Bärlauchkesseldip. Ich nehme an, diesmal andere Nüsse.
Kesseldip. Brot, das war lecker und nahrhaft.
Bärlauchhumus. Und dann habe ich nichts mehr gefunden, wo man Bärlauch noch sinnvollerweise reintun kann. Aber ich dachte, da ich ja, wenn ich für dich backe, wir haben ja, als wir in der Bärlauchorgie waren, gab es danach einen Kuchen, der an sich einen Sättigungsfaktor hatte von 1000 Kilokalorien pro Stück. Und wahrscheinlich auch ein bisschen ungesund war mit sehr viel Fett und Zucker. Und deswegen habe ich dir wieder einen gesunden Kuchen gebacken.
Ja, was hilft, ne? Man muss auch mal sein.
Und, wonach hat es geschmeckt?
Nicht nach Bärlauch, sondern der hatte so einen leichten Schoko-Anflug von Weitem. Keine Ahnung. War irgend so eine Trägermasse mit Schoko.
Die Trägermasse waren Kichererbsen und Haferflocken.
Natürlich, was sonst, ja. Diese Grinseerbsen, die sind überall, sind diese Scheiße
dabei.
Man kann
da alles draus machen, ist irgendwie Tofu.
Ja, ist wie Steckrüben im Grunde.
Nee, Steckrüben haben ja einen Eigengeschmack, das kann man von Kichererbsen so groß nicht behaupten. Also es gab danach noch ein sehr leckeres...
Man ist ja schon froh, wenn kein Tofu drin ist.
Ja, das war tatsächlich alles ohne. Aber du bist satt geworden, mehr als das?
Es gab vor 2 Jahren, gab es mal die Bärlauchbanden, kann sich da noch entsinnen. Da haben, ich weiß gar nicht, was das für Diebe waren, die haben die Waldlichtungen durchforscht und haben illegal Bärlauch geerntet, was ich nicht wusste, dass man das nicht darf.
Das war nicht vor 2 Jahren, das war noch länger vor 3, 4 Wochen bei uns in der Tageszeitung.
Ja?
Ja, weil die Bärlauchbande, das mit dem Ernten wäre vielleicht nicht so schlimm, aber sie graben die Wurzeln mit aus.
Und das darf man nicht?
Nee, ich glaube, das darf man generell. Man darf generell nicht in dem Stadtwald was ausbuddeln.
Was wollen die mit den Wurzeln?
Na, das dann wahrscheinlich selber ziehen.
Ach so. Man darf
vielleicht kann man die
sowieso
auch essen.
Alles im Wald nur zum Eigenverbrauch, in Mengen von Eigenverbrauch.
Handelsübliche Mengen?
Nee, nicht handelsübliche. Also auch Pilze darfst du nur so viel pflücken, wie du an einem Mal aufessen kannst.
Ja, bei Corona habe ich ja gelernt, was handelsübliche Mengen sind. 2 mal 500 Gramm Mehl, 1 mal Hefe und nur 1 Packung Toilettenpapier.
Wenn man einen eigenen Wald hat, das ist ja eine meiner Lieblingsvorstellungen, den beschissensten Besitz im wahrsten Sinne des Wortes, den man haben kann, ist ein eigenes Waldgrundstück, weil da alle Leute rauben dich aus, pflücken dir die Pilze weg, die Blaubeeren und du Brennholz holen sie raus, also machen, was sie wollen da, und du musst auch noch für die Sicherheit sorgen. Also wenn dir ein Ast auf den Kopf fällt, dann...
Nee, wenn du keine Wege hast, musst du das nicht machen. Nee? Also du musst halt, das ist ja beim öffentlichen Wald, wo sich immer alle aufregen, dass die Bänke umfallen, ja, und dass die Wege alle verschwinden. Das liegt daran, wenn du einen öffentlichen Wald hast und die Wege betreibst, musst du auch das Totholz 2 mal im Jahr wegmachen und Gefahrenabwehr betreiben.
Ich kenne einen guten Trick, wie man diese ganzen Geocacher, Wanderer und sonstigen Gesindel, das im eigenen Wald rumläuft, fernhalten kann. Selber in den Wald scheißen, dann denken sie, da wohnt ein Bär.
Danke für dieses Bild in meinem Kopf. Wir kommen nun zu den
Talsperren. Oder ganz viel Bier trinken, dann in den Wald scheißen, da denken sie, da leben Wölfe. Das sind doch praktische Tipps. Wir sind doch auch ein Service-Podcast, oder nicht?
Ja, Service wäre jetzt Talsperren. Wir starten. Du kannst dich einen Moment hinlegen, ich fange an. Und zwar, die Odertalsperre hat einen Füllgrad von 74%. Die Söse hat einen Füllstand von 71%. Bei der Eckartalsperre liegen wir bei 81. Die Oker läuft leer mit 43. Die Granetalsperre 63%. Die Innerste noch 60. Und aktuell haben wir einen Mittelwert von 62%. Das wären aber eigentlich ein bisschen mehr. Sagen wir mal, 68% wären schön. Und was ich jetzt das erste Mal gesehen habe, ich habe aber früher auch in alten Sachen nachgeguckt, weil ich hebe ja die Talsperrenstände auf.
Mhm.
Nur 3 davon sind Trinkwasser-Talsperren.
Und was ist der Rest? Ist nur Toilettenwasser? Wird das extra
versorgt? Hab das noch nicht rausfinden können.
Gibt das 2 Leitungen nach Bremen, eine zum Toilette und eine für Trinken? Ja. Hoffentlich verwechseln die das nicht.
Die Söse, die Äcker und die Grane sind die, die auch Trinkwassertalsperren sind. Und die anderen sind einfach Talsperren.
Wie einfach? Talsperren?
Ja, warum,
wird das aus Lust und Laune gestaut?
Ja, warum staut man das, wenn man es nicht trinken will?
Ja, wie Toilettenspülungstalsperren. Spezialisiert für Toilettenspülungen.
Wie lange haben wir gebraucht? 7 Minuten?
Um was?
Um zumindest irgendwie unten rumzukommen, sei es nur zur Toilette.
Ja, aber im Wesentlichen war es jetzt aber hinten rum, wenn man ehrlich ist.
Hinten unten. Ah, da fällt mir ein.
Hinten unten vorne 2, sagt auch mal der Kaloi auf U96.
Was?
Kennst du nicht die Aussagen, wenn sie dann, U96 ist durch Gibraltar durchgetaucht und liegt unten auf der Erde. Und dann gucken sie auf den Tiefenmesser. Und dann sagt der Kaloi nur, am Blasen. Und dann hat der Ingenieur, dann macht die Sauerstoffflasche auf. Dann lacht Werremeyer. Und dann gucken sie auf den Tiefenmesser und da steht dann 260 Meter unter sich. Und dann sagt der erste Offizier oder der erste WO, weiß ich nicht genau, hinten vorne oben 2. Dann wissen die Bescheid, was sie machen müssen.
Sagen wir mal so, während deiner Rede kam ich jetzt zumindest drauf, es scheint augenscheinlich um ein U-Boot zu gehen. Mhm. Oh, ich habe keine Ahnung, was du da redest.
Ach so, macht nichts, dann lassen wir das.
Meine Talsperre war ja nachvollziehbar. Dann lass uns noch ein bisschen, also ich habe noch 2 Rubriken, und zwar einmal, wie ist es uns ergangen?
Was wir in der letzten Zeit so erlebt haben, ist noch gar nicht so lange her, ne? 2 Wochen gerade mal. Ne?
Ja, ich trage etwas, was ich gestern erlebt habe.
Ja, du warst beim Marathon, aber nicht zum Mitlaufen, sondern nur zum Mitzittern, oder was hast du da gemacht?
Ja, wir haben ja unsere Rubrik, die ich nachher, oder du nachher etwas genauer sagen würdest, und da geht's um Beste. Und ich habe jetzt einfach mal beste Zeit genommen und ich habe einmal im Jahr eine unfassbar gute Zeit für einen Tag. Und
das
zwar
ist schon viel.
Mehr als viele andere. Ich stehe morgens auf, kriege meistens einen Pulli geschenkt, stehe den ganzen Tag rum, habe aber ein Schild rum, da steht drauf Orgaleitung. Und das heißt, ich darf überall hingehen. Also ich kann auch dem, also das ist beim Marathon Hannover, und ich kann auch dem Ersten einfach mal eine Ohrfeige geben.
Ach was?
Weil ich da ja überall sein darf. Der Hintergrund ist, meine Freundin organisiert den Marathon seit 26 Jahren und ich bin ihre Gehilfin. Ich habe nichts weiter zu tun, als ihr Kaffee zu holen, als mal bei der Bühne zu sagen, die Ministerin kommt gleich, und renne immer hin und her oder stehe da rum im Start-Ziel-Bereich und bin einfach wichtig, ohne jegliche Ahnung von der Materie.
Ein tolles Ziel. Und du machst das, um Leuten, die Marathon laufen, eine aufs Maul zu hauen.
Das wäre eine der Möglichkeiten.
Machst du das auch?
Nee, aber manchmal denke ich so, ach, du könntest auch ein bisschen mehr lachen, und dann überlege ich, ob ich ihn anbrülle, so. Aber das sind so ganz geheime Gedanken, weil eigentlich bin ich immer ganz ergriffen, wenn der Startschuss fällt, fange ich auch mal an zu heulen, weil das ja so eine unglaubliche Energie
ist. Fängst bei Startschüssen an zu heulen?
Ja, nicht generell. Bei Formel 1 habe ich das nicht, aber ich stehe ja ganz dicht an diesem Starterfeld und dann sind die, und dann sehe ich den Ersten, der vor Aufregung anfängt zu heulen, dann mache ich natürlich sofort mit, und dann wird der Countdown runtergezählt und dann rennen die los und es ist laute Musik. Ich finde das sehr ergreifend und ich unterstütze meine Freundin einfach. Ich bin ihre ehrenamtliche Gehilfin für einen Tag.
Das wundert mich, dass der Marathon dann doch klappt, obwohl du das Orga-Team bist. Das
ist ja, im Grunde ist es ja so, ich habe nur das Schild und mache sonst nichts.
Ach so, ja, das hilft. Ich bin ja beim Marathon nicht beim Anfang, wenn die starten, sondern ich habe mir das tatsächlich auch schon mal angeguckt, wenn so die Letzten sich ins Ziel schleppen, ja. Das ist eine so klägliche Veranstaltung von lebenden Untoten, die da sich über die Ziellinie schleppen. Die sehen ausgemergelt und warum machen die das? Die leben die überhaupt noch?
Also ich habe das ja auch an. Ich habe das ja auch ein paar Mal gemacht. Ich glaube, 4 bin ich gelaufen oder 3. Also auf jeden Fall so, bis ich einmal bei meiner persönlichen Bestzeit von 3,58 war. Und mein Problem war in erster Linie, ich fand es nie schön, einen Marathon zu laufen. Ich fand nur schön, einen Marathon gelaufen zu haben. Und irgendwann war ich nicht mehr bereit, mich so zu quälen, nur für die Zeit danach.
Ja, das kann ich verstehen. Also das nach ist nicht bei allen Sachen, die man so macht, der schönste Teil. Nee. Aber beim Marathon kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich verstehe dieses ganze Unternehmen nicht. Ich weiß nicht, warum man in der Stadt auf Pflaster rumläuft, warum das überhaupt macht.
Also das ist ja eine unglaublich große Bewegung. Und Hannover hat nur immer wieder Rekorde, weil immer wieder neue Starter dazu kommen, weil die Strecke sehr flach ist ja auch sehr schnell. Aber ich kann dieses Wettbewerbsgefühl in mir nicht mehr hervorrufen. Und es ist eine der wenigen Veranstaltungen, wo der absolute Profi, der Gewinner, der ja im Schnitt doppelt so schnell ist wie der als normaler ins Ziel kommt, wo die alle zusammen starten. Das hast du ja nicht. Beim Fußball spielst du ja nicht mit Amateuren. Also alle möglichen Sportarten sind ja separiert. Und beim Marathon laufen alle zusammen. Das finde ich eigentlich schön.
Das ist schön. Deswegen bin ich ein großer Freund von Fahrradrennen, weil das sind Rennen, wo die Zuschauer nicht vom Spielfeld getrennt werden. Durch Gitter.
Manchmal gehen die aber auch so weit, gerade bei deiner geliebten Tour de France, dass die Leute stürzen.
Ich könnte da nicht mitfahren, nicht nur aus sportlichen Gründen. Ich würde links um mich schlagen, ja. Diese Leute, die vor mir rumhampeln, käme gar nicht zum Radfahren. Ich würde immer nur die Leute verprügeln an der Seite. Da kriege ich mir sowas auf den Geist.
Ja, weil die auch sich so, ich weiß gar nicht, was das soll. Die wissen ja, dass die da hochkämpfen und dann nach vorne und so mit so geballten Fäusten, los, quäl dich.
Ja, und springen da, also widerlich. Das ist nichts für mich. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe mein Navigationsgerät in meinem Auto repariert. Und hatte ich damals erstmalig Kontakt zu einem Chatbot der VW, der so tat, als ob er ein Mitarbeiter von VW war. Und mir ist es dann aufgefallen, dass es kein leiblicher Mitarbeiter war, weil er so kompetent war.
Du hast also lange mit dem gesprochen und erst als er alle Fragen beantworten konnte, war dir klar, es kann kein Mitarbeiter
sein. Das kann kein Mensch sein. Der weiß ja alles und ist so höflich und sagt mir genau was. Und nicht so, da müssen sie in eine Werkstatt fahren oder was sie sonst so sagen oder es geht auf.
Nein, es gibt einen Satz, den sagen die immer und ja? Ich liebe den. Das war bei BMW der Standardsatz und ich habe ja von dir eine Empfehlung bekommen, damit diesen Satz keiner zu mir sagt. Ich sage, das Auto macht das und jenes und blinkt und so. Da müssen wir mal vorbeikommen, da müssen wir mal den Fehlerspeicher auslesen. Deswegen hast du mir so ein Gerät gekauft, dass ich das in Zukunft alleine.
Ja, das macht einen unabhängig. Das war so die höchste Leistung, dass ich das tatsächlich wieder hingekriegt habe und das Navigationsgerät wieder funktioniert, dank des Chatbots.
Und bedankt man sich am Ende bei so einem Chatbot, oder?
Weiß auch nicht. Gibt es da schon Verhaltensregeln, wie man sich diesen Leuten gegenüber verhält?
Allein, dass du Leute sagst, das macht mir schon Angst.
Ja, aber ich bin da, du weißt ja, ich stehe der technischen Entwicklung nicht so jubelnd entgegen. Aber das finde ich gut. Also Menschen ersetzen, finde ich ehrlich gesagt.
Überlege gerade, wie der Wirtschaftsminister hieß. Gab es mal einen, der Grohe hieß oder so ähnlich?
Hans Grohe baut, glaube ich, im Wesentlichen so Sachen für die Küche.
Völlig falsch, nämlich fürs Badezimmer. Das und Badezimmer. Dann macht nicht mehr Hans, sondern das machen jetzt die Heuschrecken, die den Laden gekauft haben.
Ja, aber es gibt noch einen Grohe, der macht, glaube ich, bei der Tour de France sponsert er den deutschen Rennstall.
Dann ist es, das ist ein...
Bora.
Bora macht Küche.
Ja.
Nein, das war ein Wirtschaftsminister von der CSU, als es in Deutschland am besten ging. Und wir fuhren hoch mit unserer Konjunktur und alles war großartig. Und der hat damals gesagt, und so könntest du auch den technischen Fortschritt nehmen. Ich habe zwar nicht zum Wirtschaftsaufschwung beigesteuert, aber ich habe ihn auch nicht verhindert.
Immerhin.
Das war nicht Rühe, Rohe, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war es ein bayerischer Minister. So wie ich unsere liebevollen Hörer kenne, kriege ich hinterher noch eine Info, wer es denn war. Also ich kann es jetzt
bayerischer Minister in der Wirtschaft, das muss lange her sein.
Naja, der letzte Aufschwung ist ja auch ein paar Tage her.
Was haben wir neulich für ein Thema vorgesehen?
Die besten Jahre. Und ich habe angefangen mit die besten Tage.
Die besten Tage, ja. Die besten Jahre. Wann? Kannst du das für dich sagen, wann deine besten Jahre waren?
Ja, immer wenn ich die Flachwitze, die ich jetzt noch machen will, vorkomme.
Ach du Scheiße, jetzt kommen auch noch Flachwitze.
Ja, ich hab eine neue Rubrik, die heißt Flachwitze.
Ja,
und? Einer für dich. Eine Bratwurst bitte. Im Darm? Interessante Idee. Der ist für dich.
Das ist ja schon wieder hinten unten rum.
Ja,
hinten vorne zwei. Hinten unten vorne zwei.
Ist einer, den mag ich gerne. Haben Sie und Ihre Frau eigentlich Gemeinsamkeiten? Ja, wir haben am gleichen Tag geheiratet.
Mega. Das ist ja echt mal ein Witz, ja. Halleluja.
Jetzt kommt einer für mich. Mama, wo kommen die Tampons rein? Da, wo die Kinder herkommen. In den Storch?
Ja.
Die heißen ja Flachwitze.
Weil sie flach sind.
Und war das zu Recht?
Also, weil die auch auf einen flachen Kortex treffen müssen, der sie dann rezipiert.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur auf einen leicht zu erheiternden.
Ich habe ja so eine
gewisse Grundintelligenz, die mich...
Das stimmt, ja. Du kannst geradeaus gehen, kannst am Berg gehen und umzufallen. Atmen macht aber das limbische System. Das kannst du willentlich nicht steuern.
Aber am Berg gehen ohne umzufallen stimmt gar nicht. Ich habe nicht so ein Gleichgewichtssinn, nicht so super. Aber ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe den Harz verlassen. Ich finde, es gibt viele gute Dinge, die sagen, eine gewisse Grundintelligenz hat sie.
Also aus dem Harz wegziehen ist schon intelligent?
Für mich.
Für dich, wollte ich sagen. Du willst nicht die Leute beleidigen, die immer noch im Harz wohnen.
Auf gar keinen Fall.
Ganz
aber die
Leute
hätten mich auch nicht haben wollen, von daher war es ganz gut.
Das glaube ich sofort.
So, dann kommen wir. Also unser Thema war die besten Jahre.
Und waren das du hast ja Jahre im Harz verbracht. Wie viel? 18? Kann man das so sagen?
Nee, ich bin so früh abgehauen.
Wann? Also ich bin 12 oder wann?
Nee, aber ich habe ja schon ganz früh angefangen, Zeitungen auszutragen. Das durfte man ab 14.
Und das Hauptsache, sie hast sie über die Stadtgrenze austragen.
Nein.
Austragen heißt ja nicht, sie wegbringen, sondern an andere Leute bringen. Das hast du nicht gewusst. Ich trage mal die Zeitung aus. Zack, war sie weg aus dem
Haus. In Wesen. Nein, ich habe das Geld gebraucht, um mir damals den Bus leisten zu können, weil ich mit dem Fahrrad nicht so weit kam, um schon mal die nächste größere Stadt anzufahren.
Als da ist?
Sesen.
Ist dasselbe, die ist auch noch im Harz, oder?
Ja, aber es ging ja erstmal um Flucht. Und man muss ja sich in Etappen annähern. Und nach Bad Grund und Badenhausen und überall habe ich schon mit dem Fahrrad geschafft. Aber Sesen war dann schon gut mit dem Bus, beziehungsweise später mit meiner Herkules Prima 5S mit Hobbyreiterlenker. Jetzt kommst du.
Wie weit bist du denn damit gekommen? Bis Goslar?
Ach, ich hatte mich mal in einen Jungen aus Bogenem verliebt. Der hatte den Spitznamen Säufer. Da hätte ich schon mal drauf kommen können, dass das nicht
Säufer?
Ja, so haben den alle genannt.
Das ist dir nicht mal gedacht, hast du nicht aufgefallen?
Nein, ich fand den so toll. Und dann bin ich mit meinem kleinen Mofa von Gittelde bis nach Bockenem gejockelt.
Das heißt übrigens Bockenem, oder hat man dir das nicht gesagt?
Doch, hat man mir gesagt, bis nach Bockenem gejockelt. Und saß dann da auf einer Schaukel und hab den ganzen Tag gewartet, weil ich ja mit dem verabredet war, aber hat es leider vergessen.
Und dann
kam er zufällig mit dem Auto vorbei, als ich da schon 2 Stunden saß und ich winkte ganz aufgeregt. Und er wusste nicht mal mehr, wer ich war.
Immerhin hat er nicht weggeguckt.
Ja, weil er dachte wahrscheinlich, dass ich einen Herzanfall habe. Ich habe mich ja so gefreut, dass er nun endlich doch auftauchte. Also er hatte mich vergessen, weil es lag daran, dass er betrunken war. Hieß halt nicht umsonst Säufer. Und unsere kurze Romanze endete, bevor sie begonnen hatte, weil er war auf dem Weg zum Fußball und gesagt, du, heute habe ich überhaupt gar keine Zeit. Und ging dann wieder. Und ich musste noch warten, bis mein Mofa abgekühlt war, damit ich dann von Bokenem bis nach Gittelde zurückjuckeln konnte. Und das war nicht meine beste Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Meine beste Zeit trifft auch ungefähr diese Zeit der Biografie. Das hat auch mit Saufen zu tun. Also in der Jugend Die Jugend war übrigens auch nicht meine beste Zeit. Nein. Ich fand die eigentlich nur beschwerlich. Aber die Freizeit in der Jugendzeit war auch nicht so doll. Wir hatten ja Durst, aber zu wenig Geld, um amtlich was zu trinken und vor allen Dingen nicht auf Gesellschaften, also auch Schützenfesten zu trinken. Weil das kostet ja zu viel Geld. Also hatten wir uns angewöhnt, einen 5-Liter-Kanister, Plastikkanister, so ein Benzinkanister, man in der Tanke kaufen kann, den haben wir gefüllt mit dem, was man so fand. Also Weinreste von den Eltern, Lambrusco.
Auf der Straße fand oder generell im häuslichen Umfeld?
So Altalkoholiker, die irgendwo rum waren, haben wir einen wilden Mix in diesen Kanister gefüllt. Dann haben wir uns in dieses Schützenfestzelt geschlichen und immer unter dem Tisch mal ein bisschen an dem umgefüllt aus dem Kanister. Wir waren jedenfalls sternhagelbereit von dem Zeug.
Du musst den Schädel deines Lebens gehabt haben.
Der war grauenhaft. Ich hatte nie wieder so einen schlechten Alkohol wie in der Jugend. Das war das Schlimmste an der
Hättest
Jugend. Der schlechte Alkohol.
Hättest du selbst gebrannt, wäre es bekömmlicher gewesen.
Ja, das wäre wirklich wahr. Und naja, und jedenfalls hatten wir dann, musste man zwischendurch nach draußen zum Pinkeln. Damals gab es noch keine Dixie-Toiletten oder Toi Toi. Damals waren die Festzelt-Toiletten bestanden aus einer Wellblechhütte, die auf ein ausgeschachtetes Loch gesetzt war. Und da war dann eben so ein Brett drüber, wo man sich draufsetzen konnte. Und nun wollte es allerdings die fortschreitende Zeit, dass dieses Loch auch irgendwann mal vollgekackt war. Also wurde
Muss
sie
man
ein,
nicht von Alkohol pinkeln?
Ein Loch weitergesetzt. Und ich habe meinen tranigen Kopf, ich weiß, wo die Toilette, da ist sie so einmal um die Ecke und dann ist sie so.
Ich
stand bis zum Hals in der Kacke, aber das war noch nicht das Schlimmste.
Doch.
Ich war also aber so breit und dachte, oh scheiße, das darf jetzt aber keiner merken, das ist ja peinlich. Da rein krabbel also raus aus dem Kackepool und gehe in die, setze mich zu den anderen und tue so, ob nichts ist. Und alle, boah, nein, boah, alle laufen weg. Und ich dachte, ich wäre unsympathisch.
Du sitzt da vollgeschissen.
Vollgeschissen habe ich mich dann
jetzt. Und denkst, du kannst so tun, als wäre
ja,
nicht?
Da merkt man, dass ich ziemlich besoffen war.
Ja.
Aber das ist ist ja auch nur eines der vielen Beispiele, die Jugend so anstrengend ja. gemacht haben.
Also ich habe tiefes Mitleid, weil es mal
mit den anderen hoffentlich auch.
Mit allen Beteiligten, ja. einschließlich des Lochs. Also mein erstes Mitleid fängt an mit, ich habe gerade überlegt, wo wir hingemacht haben beim Schützenfest. Und ich kann mich erinnern, es war nicht ausgeschachtet. Ich glaube, es gab Toilettenwagen. Weil Dixie Klug, aber ich glaube, die hatten Toilettenwagen. Was aber nicht schlimm war, weil ich ja in der Nähe des Schützenplatzes wohnte, konnte ich schnell nach Hause laufen und so nur da auf Toilette gehen. Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Aber dass du in ein Kackeloch gefallen bist.
Ja, es war nur einer der vielen Beispiele, die mich davon abhalten würden, heute zu sagen, meine besten Jahre waren die Jugend. Es gibt ja diesen Spruch, die Jugend ist an die Jugend verschwendet. Das unterstellt ja, dass die Jugend zu blöd sind, ihre Jugend zu genießen. Aber sie haben es auch schwer. Also ich habe Mitleid mit allen, vor allen Dingen mit mir selber aus der damaligen Zeit. Die Hälfte der Jugend ist man ja eingeknastet, weil es ja in Deutschland diese verdammte Schulpflicht gibt. Also ich war mit 6 Jahren eingeschult worden und mit knapp 18 bin ich freigelassen worden. Das heißt, ich habe 12,5 Jahre abgesessen in dieser verdammten Kacke.
Ich muss noch mal was fragen zur apropos Kacke. Bist du dann nach Hause gegangen? Hast du noch Erinnerung an den Rest des Abends?
Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich glaube, die haben mich liegen lassen. Das waren ja auch so Kumpels, die haben da auch nicht drauf geschissen. Ich weiß es nicht, aber ich
drauf
kann mir nicht vorstellen.
Haben sie schon. Aber
also ich bin sicherlich nicht mit irgendjemandem im Auto mitgenommen worden. Davon gehe ich aus. Aber ich mit dem Fahrrad war.
Keine Erinnerung mehr?
Nee, da habe ich überhaupt keine Erinnerung
mehr. In Gittlen nach dem Schützenfest, weil das musste man am Montag immer sehr vorsichtig fahren, wenn man morgens zur Arbeit gefahren, weil da lag da schon mal noch einer im
ja,
Graben.
Ja, das war früher ganz üblich. Ja. Also wie gesagt, das ist eben das, was mir in der Jugend nicht gefallen hat. 12,5 Jahre lang Knast jeden Tag.
Warst du nicht im Kindergarten?
Nein, Kindergarten gab es bei uns nicht.
Siehst du, ich habe da noch viel mehr Zeit. Ich musste ja schon mit 3 in den Kindergarten.
Ja. Das ist ja ganz bitter. Also ich hatte die freie Zeit zwischen, also wann kann man laufen, so mit 1,5 so ungefähr. Dann haben mich meine Kinder,
je nachdem ob Junge oder Mädchen,
haben mich nach draußen gelassen. Und dann habe ich 3-4 Jahre Ruhe gehabt. Dann durfte ich Kind sein. Und danach muss ich in die Grundschule. Die Grundschule, das will ich heute gar nicht erzählen. Wir machen irgendwas nochmal zur Schule generell. Die war ganz schlimm. Und dann auf die weiterführende Schule. Die war von uns getrennt durch eine Busfahrlinie.
Ah, Fahrschüler, das Wort habe ich von dir gelernt.
Ja, und ich möchte in meinem Leben nie wieder Bus fahren, wenn es irgendwie geht. Ich habe mein Soll an öffentlichem Nahverkehr abgeleistet. Ich habe es mal zusammengezählt, ich bin 1,5 Mal um die Erde gefahren mit dem Bus. Und mehr kann man von mir nicht verlangen an ökologisch wertvollen, nachhaltigen Rumgefahren mit einem verdammten kackenden
Bus. Du warst ja auch ein Freund des Individualverkehrs.
Generell.
Generell ein schönes Wort.
Ja, aber das bin ich erst geworden, weil ich anderthalb Mal um die Erde mit dem Bus fahren musste. Und ich habe es ja auch früher schon immer erzählt, der Bus, wenn der bei uns hielt vor der Tür, waren es noch 12 Kilometer bis zur Schule, aber der war schon 20 Kilometer unterwegs und da waren 20 Kilometer vorher auch schon Leute eingestiegen. Das waren die sogenannten Cousinenficker, die unten im Moor wohnten.
Die was?
Cousinenficker.
Und warum heißen die so?
Die wohnten im Moor und wenn sie überhaupt jemanden haben wollten, dann war das meist ihre Cousine, weil die sich hauptsächlich durch Kristallbildung am eigenen Genpool vermehrt haben.
Kristallbildung am eigenen Genpool?
Also die haben ihre Cousine genagelt.
Was heißt denn Kristallbildung am eigenen Genpool?
Ja, sie haben sich die Gene nicht so richtig durchsortiert mit anderen vielen Fremden, sondern immer nur daran weitergebildet.
Und dann bilden sich Kristalle?
Nein, das ist eine Metapher gewesen.
Achso, Entschuldigung.
Von Kristallbildung, weil Kristalle bilden sich so. Naja, jedenfalls die Cousinenficker, die waren schon...
Habt ihr die auch so genannt?
Niemals, die waren ja gewalttätig. Also, die waren 20 Minuten unterwegs mit dem Fahrrad bis zur Bushaltestelle. Die wohnten im Fennermoor oder Kampemoor, irgendwo ganz schlimm hinten im Sumpf. Dann waren die also das erste Mal schon kaputt, morgens um 5 aufgestanden, dann müssten sie die Kühe melken zu Hause wahrscheinlich noch oder Schweine füttern irgendwas und dann zum Bus fahren und dann saßen sie im Bus und haben dann natürlich Alkohol getrunken, dann war es okay, aber wenn sie morgens keinen Alkohol getrunken haben, bis sie dann bei uns an der Bushaltestelle waren, waren sie seit 3/4 Stunde lang trocken gelaufen und waren gewalttätig, haben einen ausgenommen beim Doppelkopfspielen oder einfach vermöbelt oder die Haltegriffe an den Bussitzen mit dem Feuerzeug angewärmt, sodass man, wenn man sich anhielt, sich die Pfoten verbrannte. Das haben wir dann auch gemacht mit den Omas, die später zugestiegen sind. Das war einfach eine brutale Zeit und deswegen fahre ich nicht mit dem Bus.
Es tut mir so leid, dass dir das sowas widerfahren ist.
Ja, aber es war immer noch besser als in der Schule sitzen, weil ich fand die Schule, fandst du Schule gut? War das eine gute Zeit
nein,
für dich?
Nein, ich habe das gehasst.
Guck mal, da haben wir wieder was gemeinsam, ja. Ne?
Also das lag aber auch so, ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich fand das, du bist ja zusammengewürfelt worden mit Leuten und es war immer ein gewalttätiger Rothaariger dabei.
Immer, ja.
Also irgendeiner, der aus, weil er selber ein bisschen dumm war. So, und dumm und boshaft sind die ja, die Jungs dann. Und dann dir so gemeine Sachen angetan hat. Oder dass Leute lauter Zettel sich zugesteckt haben, wo was Gemeines über dich drauf stand und... Ach, und dann gab es Gruppenbildung. Wenn es gut lief, war man zumindest unauffälliger Teil der Gruppe. Wenn es schlecht lief, war man der Gruppe gegenüberstand und hat dann alles Mögliche irgendwie so, weiß ich auch nicht. Dann haben die schlecht über einen geredet. Und beim Sport in Gruppen gewählt zu werden.
Oh ja, auch das war ganz schlimm.
Mein Ehrgeiz
nicht gewählt werden.
Ja, und mein Ehrgeiz ist ja null.
Ja.
Also das heißt, wenn welche von den beiden Mannschaften beim Völkerball gewinnt, ist mir völlig egal. Dazu kam aber diese Kombination aus zu großer Fresse. Und dann ist beim Völkerball die Jungs, die nichts erwidern konnten auf meine große Fresse, haben sich dann so gerecht. Und ich sage dir, der Abdruck eines Balls im Gesicht schmerzt auch noch 2 Stunden später.
Ja.
Und dann wird der Junge gefragt, ob er das mit Absicht gemacht hat. Dann heißt es natürlich nicht. Ich habe den Ball in der Fresse, er hat keine Strafe gekriegt. Und also nein, Schule.
Ja, es gibt immer irgendwelche Wettkampf-Nazis bei solchen Spielen. Ja, dann sagt der Sportlehrer immer so großzügig, so von oben herab, so gouvernantenhaft. So, die nächsten letzten 4-10 Minuten dürft ihr spielen. Und ich dachte, ach du Scheiße, können wir nicht nochmal über diesen Barren hängen oder irgendwas Schlimmes machen? Nein. Dann waren dann immer, los, wir müssen gewinnen, los, fäng dich mal an. Irgendeiner schreit rum und was soll das? Ist doch egal.
Also ich mochte auch nicht über so einen Barren springen. Ich glaube, dass mein Körper, als der gebaut wurde, wurde die Sprungkraft wegrationalisiert.
Ach so, die hattest du nicht.
Nein, und dann weiß ich noch genau, dann sprang man ja auf so einer Holzfeder da ab, auf so ein Trampolin. Was, wie heißt denn das? Ein Sprungbrett? Wie heißt denn sowas?
Doch, Rampe? Sprungbrett hieß das schon. Ja.
Und dann ist das so wie in so einem Comic, wie ich so gegen den Barren springe, weißt du? Wie wenn so ein Vogel gegen so eine Wand fliegt. Zum einen tut's weh.
Hätt's gern gesehen.
Ja, also ich kann's auch noch sofort reproduzieren. Und wenn ich irgendwo mal in eine, ich habe neulich mal jemandem beim Handballspielen zugeguckt und ich hatte so einen Erinnerungsflash, ob der Gerüche in so einer Sporthalle, dass ich beinahe angefangen hätte zu heulen und um Befreiung vom Schulunterricht gebeten hätte. Also
ja, dieser Talkumgeruch, ne? Oder was hat man da, glaube ich?
Schweiß.
Der Schweiß natürlich alles. Auch. Was ich an der Schule, unter anderem, ich fand vieles doof, aber dass wir hatten keinen Schulbus, sondern das war die normale Linienbus, der hielt so weit wie möglich in der Kleinstadt, wie man von der Schule halten konnte, um uns zu demütigen, nehme ich an. Und der Schulweg von der Bushaltestelle zu der Anstalt führte an einer anderen Schule vorbei, die wir intern Bretterpenne nannten. Ich weiß nicht, dass wenn das, wo wir dann hingingen, die weiterführende Schule war, das eine enger führende Schule. Auf jeden Fall waren da...
Stimmt, den Begriff habe ich so rum gar nicht gesehen.
Waren das... schwerst erziehbare Menschen, die da auf uns warteten und die Gymnasiastenklatschen als Sport hatten. Also die warteten, bis die vergeistigten, Gedichte schreibenden kleinen Pisser da vorbeikamen und haben denen eins aufs Maul gehauen.
Ab da verstehe ich's. Sag mal so, wenn das ist ja auch so ein bestimmter Habitus der kleinen Gymnasiasten.
Ja, ich glaube, das waren auch ganz ekelige Typen. Also besserwissere kleine Arschlöcher, die da vergeistigt sozusagen ihren Sartre und Camus vor sich hin brabbelnd dann zum Schullatschten und dann stand der grobschlächtige Terminator aus der enger führenden Schule.
Sagen wir mal so, der normale Dorfbewohner, der ganz normale Dorfbewohner.
Ja. Nein. Das war nicht schön. Aber wir verflüchtigen uns.
Wir sind gerade in deiner besten Zeit.
Die beste Zeit, also die Jugend war es definitiv nicht. Und da können wir uns einigen, war es bei dir ja auch nicht. Das also die besten Jahre sind immer die, die man hinter sich hat. Also während man die besten Jahre erlebt, merkt man nicht, dass es die besten Jahre sind.
Geht meine Rückschau.
Das ist immer dasselbe. Aber selbst in der Rückschau kann ich mir die Jugend nicht schön saufen. Es hilft nichts. Ich fand sie nicht schön.
Also die Kindheit fand ich genau wie du schön.
Ja,
als alles noch so frei war. Und wenn es irgendwie, wenn ich was nicht gekriegt habe, weil wir kein Geld hatten, war ich ja ausgesprochen bockig. Aber ohne das Wissen, das können wir uns nicht leisten, der Kontostand. Weißt du, das hatte ja überhaupt nichts mit meiner Welt zu tun. Und ich konnte nur sehen, dass ich meine Sachen durchdrückte und dann gab es nur kriegen oder nicht kriegen, aber es macht überhaupt nichts aus im Sinne von, ich muss aufs Geld aufpassen oder ja, wir brauchen eine neue Anschaffung, die Waschmaschine ist kaputt. Und diese Unbeschwertheit, weil irgendwer anders alles bezahlt, die fand ich schon.
Ja, das war eine tolle Zeit. Das hat sich aber sehr lange gehalten bei mir, Unbeschwertheit. Bloß die Kindheit auf dem Lande ist ja sowieso toll, also im Wald, Natur und es gab keine Helikoptereltern damals. Es gibt jetzt übrigens die heißen jetzt nicht mehr Helikoptereltern. Wie heißen dieses Stockschießen, Eisstockschießen nochmal auf?
Curling.
Genau, Curling-Eltern heißen die jetzt.
Das verstehe ich gar nicht.
Helikoptereltern sind, die über einen rumschwirren und Curling-Eltern, die alles aus dem Weg räumen.
Ach, vor ja, einem. Stimmt. Okay, ne? Das sehe ich ein.
Was ein Kind vielleicht beschweren könnte. Also die Verkehr, die Ampeln alle auf grün schalten.
Damit das Kind nicht bremsen. Wobei, also ich ja immer Curling sage, weil das andere Wort kann ich ja nicht sagen.
Eisstockschießen. Was war denn jetzt die beste Zeit? Weil die Kindheit war okay.
Führerschein. Also Führerschein, mit ab 16
also die 20 Minuten, als du den gemacht hast, waren die beste Zeit.
Ja, manchmal können 20 Minuten schöner sein
als das ganze Leben. Das stimmt.
Also als ich einen Führerschein hatte und ein Auto. Ich habe ja in Kneipen gejobbt. Ich habe alles gemacht, um weiter wegzukommen. Also nicht um weiterzukommen und um voranzukommen, sondern
Transsesen quasi war dein Ziel.
Das war dann schon das nächste.
Sesen war dein Schicksal.
Nein, Sesen war ja nur die Zwischenstation, die ich erreichen wollte.
Ab wann wusstest du, dass die Welt hinter Sesen noch weitergeht?
Immer.
Immer
ich konnte
schon?
Mir nicht vorstellen, dass das der Rest des Weltes ist. Während der Ausbildung wusste ich das schon. Und als ich dann endlich meinen Führerschein hatte, bin ich ja direkt nach Berlin gezogen. Das war vielleicht ein bisschen doll.
Das hatte mit dem Führerschein zu tun? Das war die weiteste Reichweite deines Autos? Oder warum bist du nach Berlin gezogen?
Ach, die hatten einfach so eine gute Anzeige. Ich war bei einem Baumarkt, Baustoffgroßhandel. Also mal kurz drüber nachgedacht, wäre es natürlich Schwachsinn, weil ich mich für Baustoffe null interessiere. Aber die hatten die Anzeige in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die man am Wochenende, dann so eine ganz dicke Zeitung, wo die ganzen Stellenanzeigen drin waren. Und da suchten sie kaufmännische Angestellte und hatten so ein handschriftlich, bei uns sind sie richtig. Da habe ich meine Bewerbungsmappe genommen, habe mit Edding draufgeschrieben, bei mir sind sie richtig und habe mich dann da beworben, einfach aus Gag. Und dann haben die mich genommen und ich habe sofort zugesagt. 1850 D-Mark plus 50 D-Mark Überstundenpauschale. Ohne eine Wohnung zu haben, ohne alles.
Und du warst, da bist dann, wusste ich gar nicht, dass du Baustoffhändler warst. Also so eine Obi-Bitch oder so.
Nee, das war, da stand man an so einem Tresen und da kamen nur Leute rein, die sagten, 4 Paletten Zement.
Ach so, das war wie bei Brinkmann so früher, wo man noch so Zettel ausfüllen musste.
Ja, das war tatsächlich, also die Leute kauften fast immer auf Lieferschein. Und das erste, was ich gelernt habe, war abgehängte Decken zu berechnen. Jeder, der weiß, wie ich in Mathe war, denkt, das ist nicht ihr Job. Das ist nicht ihr Job. Das war wirklich relativ schrecklich, aber ich war schon mal weiter weg. Von daher war 18 eine tolle Zeit und dann kam ich ja schnell wieder zurück und habe nochmal eine Weiterbildung gemacht, weil ich dachte, wenn mir immer alle sagen, was ich zu tun habe, werde ich nicht glücklich.
Da haben wir auch wirklich was gemeint.
Ja, das konnte ich nicht aushalten. Ich hatte so einen beschissenen Kollegen in meiner ersten Stelle, als ich aus Berlin zurückkam. Der hat aus reiner Boshaftigkeit, wir hatten so Rechner so dicke und ich hatte so eine kleine Uhr da stehen, damit ich das langsame Fortschreiten der Zeit sehen konnte. Und dann hat er jeden Morgen meine Uhr immer zu sich umgedreht. Oder jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, zu sich umgedreht. Das Spiel haben wir immer gemacht. Und ich habe einen so tiefen Hass entwickelt auf ihn, dass ich wirklich dachte, ich möchte in der Lage sein, solche Leute rauszuschmeißen.
Ach, du bist des Rausschmeißens wegen her Unternehmerin geworden.
Nee, ich bin das.
Du hast nur Leute angestellt, um sie rauszuschmeißen.
Nee, andersrum. Ich habe nur Leute angestellt, die ich selber toll fand. Ich wollte niemals mit einem so jemandem wieder zusammenarbeiten. Es war klar, dass das nicht funktioniert. Ich habe den neulich mal gegoogelt, aber ich habe noch nichts gefunden.
Ja, das ist auch ein Motiv, finde ich. Ja,
es soll mir niemand was sagen. Ich möchte mit niemandem zusammenarbeiten, den ich blöd finde. Und also bin ich nochmal los.
Und dann fing also die ganz tolle Zeit an, weil genau alles das weggefallen ist.
Und weil ich tatsächlich hatte ja dann zwischenzeitlich eine Ausbildung gemacht und auch hinter mich gebracht. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Betriebswirtin und ich habe alles verstanden. Das war neu.
Das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn die Wolkendecke aufreißt.
Ja, und ich habe das Ding so mit 1 abgeschlossen, weil ich ja einfach verstanden habe, was das Thema ist.
Tja, nach dem kleinen 1x1 geht die Welt noch weiter.
Ja, und das war für mich so. Und dann hatte ich einen Stiefvater, der hat mir mein Motorrad durchgehend finanziert und ich bin Kellnern gegangen. Und eigentlich haben wir immer gesoffen, sind ganz viel unterwegs.
Hat viel mit Saufen zu tun, so eine Zeit, ne, wenn die gut ist, oder?
Ja, wahrscheinlich auch, weil man sich an die schlimmen Sachen nicht erinnert, beziehungsweise sie in der Rückschau nicht schlimm waren.
Ja, ja, ich glaube auch, das junge Erwachsenenleben oder Führerschein ist tatsächlich früher
das
was
ist
auf jeden Fall
ein totaler eine Einschnitt, volle
Das war
Kelle.
Die Zäsur überhaupt, dieses Wegkönnen, dieses Freiverfügen über das Ziel, in das
Wegkönnen
man
Wegkönnen und das Wort dürfen spielt keine Rolle. Darf ich heute arbeiten?
Ja, nein, das spielt alles keine Rolle.
Gehen, wo ich will.
Und der Aktionsradius, ich merke das, also mein Bruder, der ist 3 Jahre jünger und der hatte eine Mofa, ich nicht. Also ich war ein Kind der Fahrradswelt. Also mein Aktionsradius hörte mehr oder weniger bei 5 bis 6 Kilometern auf, wenn man auch noch besoffen nach Hause wollte. Und er mit dem Mofa konnte schon 15 bis 20 Kilometer. Das hat einfach unheimlich die Welt erweitert. Das war mit dem Auto natürlich
also,
toll.
Wir können uns beide einigen, 18, Führerschein, Freiheit, großartig.
Das war toll. Auch das junge Erwachsensein, ich habe dann ja studiert, weil erst Bundeswehr, dann Studium. Bundeswehr war auch in der Nachschau, war so Mittel, würde ich sagen.
Ja. Du warst ja Funker.
Horchfunker, selber habe ich nicht gefunkt. Ich habe nur gehört für andere Funken.
Horchfunker finde ich auch ein schönes Wort.
Finde ich auch schön, ja. Das war so Mittel, ja. Also insofern, man wurde auch in eine ganz andere Welt reingestoßen, mit ganz vielen anderen Leuten musste man auskommen. Ich würde mal sagen, das war besser als die Schule. Sonst fällt mir dazu nicht so viel ein.
Damit könntest du ja heute schon werben, weil die verweigern ja jetzt schon, ohne jemals irgendwie zu wissen,
was... Ja, die verweigern einfach so, ohne zu wissen, was sie überhaupt verweigern.
Genau, ja. Und dann könntest du denen ja mal sagen, es wird besser als die Schule. Das kann ja auch ein Spruch sein.
Ja, das finde ich, also er war ein guter Werbespruch für die Bundeswehr. Ich fand, die Leute waren angenehmer, waren berechenbarer. Wenn ich mich an unsere kaum oder nur anentnazifizierten Lehrer erinnere, dann waren die Ausbilder in der Bundeswehr wesentlich netter.
Du kennst doch meinen Lieblingsspruch bei der Bundeswehr. Also das ist für mich der beste Werbespruch, den man je machen kann. Wir sind auch dafür da, damit du gegen uns sein kannst. Das finde ich einfach so großartig, aber das raffen die kleinen Pisser ja aktuell nicht so.
Also die Bundeswehr war schon nicht so schlecht, aber da können wir uns irgendwann mal drüber unterhalten. Die ganze Studienzeit, also die 20er, waren immer noch sehr unbedarft, weil man sich selber nicht groß versichern musste. Geld spielte nicht so eine große Rolle. Also ich habe als Hilfskraft relativ früh gearbeitet in der Uni, deswegen hatte ich immer Geld. Man hatte auch nicht so große Ansprüche. Ich habe in irgendeinem Loch gehaust. Und das Wohnzimmer war die Kneipe, das war alles okay. Wenn ich es jetzt mal versuche, objektiv in der Rückschau zu betrachten, dann war das Tolle daran eher so die Sinuskurve der Gefühle. Ne, dass man immer irgendwas war, es war nicht alles gut, es war auch vieles sehr, sehr schlecht, sehr ernüchternd und die Angst, was wird denn aus mir, hielt auch immer wie so ein Damoklesschwert. Irgendwann so bei Mitte 20 fing das an, dass man so dachte, Mist, was könnte ich denn mal machen?
Ja, da bin ich ja dann nochmal losgegangen, weil ich dachte, Schütze Arsch möchte ich wirklich nicht bleiben.
Und das ist ein Problem. Die ganzen Liebschaften, die sich in den 20ern, zumindest bei mir, häufiger waren als in den 60ern, das war nicht immer schön.
Ich bin ja noch keine 60, aber tatsächlich in den 20ern war es interessanter, sagen wir abwechslungsreicher.
Es war abwechslungsreicher, aber es war nicht unbedingt durchgehend schön. Das ist im Grunde, ich glaube, wenn man es mal zusammenfasst, die besten Jahre sind die, wo ganz viel passiert.
Wo man alles das erste Mal macht. Ja. Weil das ist ja das, was das Gehirn so mag, dass man viele Erfahrungen das erste Mal macht. Deswegen sollte man im Alter ja noch jede Menge schrille Sachen machen, damit dein Gehirn sich daran erinnert. Und das bringt mich zu meinem Lieblingswort. Merkwürdig. Mach es ja würdig für dein Gehirn, es zu merken. Das ist ja der Ursprung von diesem Wort. Und deswegen, finde ich, muss man viele merkwürdige Sachen machen.
Ich glaube, dass die Zeiten auch davon gelebt haben, also die 20er sich orientieren müssen, also beruflich, persönlich. Gibt es irgendjemanden, mit dem man das Leben weiter noch betreiben will oder eher
außer
nicht?
Außer das Wochenende.
Außer das Wochenende oder morgen früh. Und das hat sicherlich einen Punkt. Und der Punkt, dass man noch so viel Leben vor sich hat. Also dieses Bewusstsein, ich muss jetzt noch nicht alles richtig machen, das kann ich auch noch in 5 Jahren machen, was nicht stimmt. Ein guter Freund von mir hat die große Lebensthese, die ich auch immer noch befolge, geprägt: bis 40 Text, ab 40 Kommentar. Also was du bis 40 nicht erreicht hast, beruflich, persönlich, das wird nichts mehr. Danach kommentierst du nur noch das, was du jemals geschaffen hast. Du wirst nicht mehr originell sein, du wirst nicht mehr so viel wagen. Du machst dann alle möglichen Mätzchen noch, aber so richtig änderst du nichts mehr.
Also du meinst, es gibt kein neues Frühstücksradio?
Das zum Beispiel.
Ja.
Das zum Beispiel würde es nicht geben. Aber das ist auch eine Zeit, die hat gar nicht so lange gedauert. Das waren nur 7 Jahre. Aber die 7 Jahre kommen mir heute vor wie 70 Jahre, weil wir ungeheuer viel neu gemacht haben und ständig irgendwas anderes. Und wenn ich das mal wirklich nicht nur so sentimental zurückdenkend überlege, gab es auch viele Zeiten daran, die richtig schlimm waren. Also wenn man rausgeschmissen, abgesetzt wurden, und es war ja nicht alles immer nur schön. Aber ich sage, die Berg- und Talfahrt der Emotionen ist das, was das Leben ausmacht.
Also wenn der Podcast heißt Die besten Jahre, dann geht man ja eigentlich davon aus, dass das die späteren Jahre werden, also die Silver Ager, ne? Du bist in deinen besten Jahren, sagt man ja nicht zu einem 20er.
Nee, aber vielleicht sind das ja nochmal die besten Jahre. Sind das nicht die zwischen 40 und 50? Oder wohin sagt man das?
Es ist unterschiedlich. Also je nachdem, wer forscht, hast du beste Jahre. Und deswegen haben wir auch eine Hoffnung. Anfang 30 bis in die 70er hinein. Mhm. Also je nachdem, ob das eine Shell-Jugendstudie ist oder ob Granofink forscht.
Ja, die Granofink-Forschung, die hat einen ganz anderen Eindruck.
Ja. Und die Frage ist, wer legt denn das eigentlich fest, was die besten Jahre sind?
Ja, man muss es letztendlich selber festlegen. Ich glaube, wenn man davon mal ausgeht, dass Gesundheit und noch agil sein und so, dass das eine Grundvoraussetzung
ist. Noch agil sein ist schon mal etwas, wo man sagt, jetzt reden wir nicht mehr über 20.
Ja. Man könnte auch sagen, wann habe ich am meisten Alkohol vertragen? Das war meine beste. Ich vertrage heute nicht mehr so viel wie früher.
Ja, ich sehe das.
Aber
ja,
der Alkohol ist besser geworden.
Ich sehe das aber anders. Ich vertrage natürlich auch nicht mehr so viel wie früher, aber man wird einfach billiger besoffen.
Das ist der große Vorteil.
Ja.
Man muss eben mal nur sehen, aus welcher Perspektive man das betrachtet.
Ja, also 2 Bier bist du voll. Da denkst du, Mensch, das wird ein günstiger Abend. Und der nächste Morgen wird auch nicht so schlimm, weil der wenige Alkohol, der baut sich ja wieder gut ab.
Das ist letztendlich auch das Geheimnis dessen, wie man sein Leben selber sieht. Es gibt ja nicht so viele Leute, ich kenne die Gott sei Dank alleine gar nicht, die dem nachtrauern, was sie nicht erreicht haben im Leben oder was sie hätten besser machen sollen. Es gibt viele Sachen, die ich hätte besser machen können und sollen, und wo ich auch sage, schade, ist nix. Balletttänzer werde ich nicht mehr im Leben.
Hättest du das besser machen können, Balletttänzer?
Ich war nie gut im Ballett, um es mal gut zu sagen. Aber ich hadere nicht mit dem, was aus mir geworden ist. Also ist alles in Ordnung. Man ist ja auch ein Produkt dessen, was man geworden ist. Und wenn man älter ist als 50, 60, 70, 80, irgendwann ahnt man, dass das Leben nicht endlich ist. Naja, der Endlich ist nicht ewig wert. Man kann es aber auch so sehen, dass man das, was man gelebt hat, ist ja das, wie meine Tante immer sagte, das kann uns keiner mehr nehmen.
Das sagt auch Revolverheld.
Ja,
ja, es gibt
bitte
ein Lied, das heißt so.
Meine Tante hört Revolverheld, hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls ist es ja auch ein Teil des Lebens als Ganzes, dass man so beurteilen kann, wie es als Ganzes gewesen ist, nicht was noch vor einem liegt.
Was hast du bereut?
Kein Musikinstrument richtig gut gelernt zu haben.
Das war das Einzige?
Nee, das Einzige, es gibt ganz vieles, was ich berührt habe, was ich alles nicht, viele Sachen, die ich nicht gelernt habe. Auslandsaufenthalt, ich hätte gerne 2, 3 Jahre irgendwo im Ausland gelebt. Das hatte ich aus eigener Faulheit und Behäbigkeit nicht gemacht, aber es war auch technisch, finanziell und sonst wie schwierig.
Ich wusste nicht, dass man das machen kann.
Ach so,
das gab es in meiner Welt.
Du wusstest nicht, dass es Ausland gab. Sesen und
Ausland. Ich wusste, dass es das Ausland gab, aber im Ausland waren die Ausländer. Also das war nichts.
Stimmt, da sind Ausländer. Ganz Afrika ist voller Migranten.
Das war auch nicht, wo ich so gedacht habe, dass man da lebt. Also,
da kann man auch nicht. Mein Onkel, der in russischer Kriegsgefangenschaft, der hat nie Urlaub gemacht.
In Russland.
War schon mal im Ausland, das ist nichts.
Nee, abgesehen von der Kriegsgefangenschaft war es ja so, wenn sich die Möglichkeiten nicht bieten und du sie gar nicht kennst. Also ich kannte ja früher auch keine Aubergine und habe sie nicht vermisst, weil ich ja nicht wusste, also Aubergine ist ein schlechtes Beispiel.
Ich kannte keinen Käse.
Doch, ich kannte diesen, hieß das Gouda und Butterkäse,
ja, weil... Ja, ich kannte auch diese zwei, die die Molkerei lieferte.
Nein, ich habe doch holländische Verwandte. Und ach, die so haben immer Joghurt in so Literbecher mitgebracht, wo wir die Milch, ja, drin haben, so einen flüssigen Joghurt, in Vanille. Und tatsächlich Käse haben die immer mitgebracht. Von daher war mir Käse früh in meiner Jugend schon geläufig.
Aber Aubergine nicht.
Nee, Aubergine gab es damals auch in Holland nicht. Und deswegen habe ich das nicht vermisst. Und ich habe auch keinen Auslandsaufenthalt vermisst, weil ich ja nicht wusste, dass man sowas machen kann. Aber jetzt als Erwachsener, wenn ich dann so höre, ja, mein Kind ist gerade, macht gerade ein praktisches Jahr in San Diego.
Und ja, will dann, das machen die alle, haben der irgend sowas.
Das ist schon lässig, ja, das fände ich cool.
Ja, die haben das schon vor. Ich wäre gerne Polyglott, bin ich aber nicht. Ja. Aber ich hätte, glaube ich, auch die Ansprüche an mich selber, wie ich die Sprache beherrschen müsste, sind so hoch, dass ich da auch nicht fröhlich bei geworden wäre.
Ja, deswegen hätte ich auch zum Beispiel, warte mal, ach, da war doch gerade, wer hat denn sich gerade getrennt nach ewig langer Zeit? 50 Jahre oder so?
Fernandes und Ulmen.
Nein, nein, die waren so hin. Die hatten ganz andere Themen. Aber ich habe gerade noch in der Zeitung gelesen, dass sich Pierre Littbarski und seine Frau haben sich getrennt.
Ja, er ist 65 und sie ist 87.
Ja, und da hat er gesagt, das liegt an den Sprachbarrieren.
Ja, weil sie ist Japanerin, glaube ich, und sie haben sich nur auf Englisch unterhalten.
Ja, aber das war, ist wie lange her? 30, 40 Jahre?
Haben sie nicht gesprochen und jetzt haben sie gemerkt, dass sie einander
nicht verstehen. Das kann man so sagen nach 6 Wochen, dass man sagt, du, ich kann ja einfach nicht vermitteln, was mein Problem ist. Aber nach über 30 Jahren geht man hin, die Sprachbarriere. Also ich kann das verstehen.
Das verstehe ich absolut. Also ich habe ja auch Verwandte, mit denen ich mich auf Englisch unterhalten müsse, weil das die einzige gemeinsame Sprache ist, aber ich finde das beschwerlich.
Ja, ich auch. Wenn ich am Tisch sitze und es sind nur Leute da, die Englisch sprechen, dann bin ich äußerst still, weil ich verstehe das Wort des Anspruchs. Ich kann nicht so gut witzig sein in Englisch. Ja, ich kann nur Sachinformationen rüberbringen, ja, und Höflichkeitsfloskeln.
Oh, das fand ich schon als Student, der so Backpacking durch Australien gezogen, 4 oder 6 Wochen, weiß nicht mehr genau. Und man sich dann in diesen Sleep-Ins und wo die anderen Backpacker da so rumlaberten, diese sinnentleerten, flachen Gespräche mit diesen anderen Menschen auf dieses Pidgin-Backpacker-Englisch, das fand ich stinklangweilig.
Ja, und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, werde ich auch total müde nach einer Zeit, weil ich nicht richtig erzählen kann, was ich sagen möchte, weil ich nicht so gut in der Sprache bin, dass ich diese Feinheiten habe. Und diese englische Sprache ist ja so eine High-Contact-Sprache. Hm. Ne, die sagen ja, oh, sounds interesting. Und sie meinen ja, Mann, bist du ein dämliches Arschloch, du kannst gar nichts.
Und Englisch ist so eine schöne Sprache, was die Metaphorik anbetrifft.
Ja, aber da musst du ja eine
eigene. Ich beneide sie so sehr über die vielen Metaphern, die sie haben.
Da musst du eine eigene, von der 4. Klasse anfangen, eine eigene Englischstunde haben, nur für das, was nicht Grammatik und normaler Sprachgebrauch ist.
Ja, und du müsstest so sehr, denn ich gucke ja sehr viele englische Videos, im Grunde nur ausschließlich englische oder amerikanische, ich bin immer wieder begeistert, wie die sich metaphorisch ausdrücken können. Das Deutsche ist arm, aber das Deutsche ist deswegen auch arm, weil es so reich ist an Wortneubildung. Darum beneiden uns die Engländer.
Kindergarten.
Ja, Kindergarten, Zuversicht, Eifersucht, Heimweh, Merkel. Das sind alles Wörter, die es in den anderen Sprachen nicht gibt.
Ja, also wir hätten
Sprachen lernen,
haben Musik, wir bereut.
Ich bin musikalisch unterbemittelt, untergebildet.
Unterbelichtet.
Das wäre ich gerne viel mehr geworden, gewesen. Ich finde, da fehlt mir was, aber es ist auch nicht so schlimm.
Also hätte ich mich ein bisschen mehr mit dem Französischen, mit der Sprache anfreunden können.
Das andere klappt, oder? Ja, ist ja schon mal was.
Ja, so gut. Da verweigere ich jetzt mal die Aussage, weil dann komme ich auf einen Nebenpfad. Aber ich habe ja mich aus Französischunterricht rausschmeißen lassen, weil ich es so zutiefst verabscheut habe, diese Sprache, dass ich es heute noch nicht gerne höre. Wobei, die können ja gar nichts dafür, dass ich mich das nicht...
Die werden sich auch, glaube ich, da nicht drum scheren, wie du sie findest.
Ja, aber dieses, da kommt überall, kommt so ein kleiner Haken an so ein Wort, oben, unten, in der
dann
Mitte.
Dann müsste das Tschechische für dich die Hölle sein.
Ja, da, gerade das Tschechische...
Tschechische könntest du schon mal, lieber Slowakisch geht einfach, oder?
Slowakisch besser. Geht besser. Da sind mehrere Worte, Buchstaben dazwischen, dass ich mich sammeln kann.
Oh Mann, oh Mann. Ja, also mir ist es, ich bin leider auch nicht besonders sprachbegabt. Ich bin Imitationslerner. Ich habe mal Urlaub in Italien gemacht, ich spreche überhaupt kein Italienisch, habe mich aber immer mit Italienern unterhalten. Ich mochte die Sprache von der Akustik her und habe dann Wörter immer mit einem Vokal geendet, dann war das auch möglich.
Und was haben die dann so gesagt? Die haben doch gar nichts verstanden.
Doch, die verstehen alles. Die sind höflich, weil die sagen, ja, sie, wenn, die finden das alles gut. Und ich habe irgendeinen Mist erzählt.
Es gab mal eine, verstehen Sie, Spaßsendung, als ich noch klein war. Das war, Desiree Nosbusch sprach so viele Sprachen, ne?
Ja.
Genau, und sie hatte, war
Moderatorin. Letzebergisch sprach sie hauptsächlich. Das ist ihre Heimatsprache.
Welche?
Letzebergisch.
Wo muss man wohnen? In Letzeberg?
Luxemburg.
Ach, genau. Aber sie Englisch, Französisch, Italienisch, sprach ganz viele Sprachen.
Das war so eine ganz polyglotte Wunderwaffe, war das.
Und die hat dann tatsächlich jemanden interviewt, der so eine Kauderwelsch-Sprache sprach. Oh Gott, oh Gott. Also der hat sie einfach verarscht, war ja, verstehen Sie Spaß. Und dann hat sie komplett souverän was erfunden. Und unten drunter stand dann immer, also sie hat dann übersetzt, ja, hier, der Herr Wischmeier freut sich hier gerade bei uns zu sein und er bedankt sich nochmal für die Einladung. Und unten drunter stand dann immer als Übersetzung frei erfunden, was ich relativ witzig.
Ich hatte auch einen Kollegen mal, der sprach künstliches Japanisch immer, wenn er betrunken war.
Ich mag das Gesicht, was du dabei machst.
Ja, der machte Toshiro Mifune nach in den Sieben Samurai. Toshiro Mifune ist der japanische Schauspieler in Sieben Samurai und der sprach, das Komische am Japanischen ist, was sie ja gar nicht verstehen, die jungen Helden sprechen und die Alten, wenn sie amerikanische Filme synchronisieren, Ben Cartwright, Ben Bonanza oder John Wayne,
ja, es klingt ganz anders. Es klingt so ein hohes Gesäuse und das andere ist ja so ein kehliges Geräusch.
Ja, also ältere Leute fisseln so vor sich hin und also die großen, starken Männer, die fisseln so vor sich hin. Also es klingt eigentümlich. Also auch das ist uns verschlossen.
Ja.
Vieles von dem, was wir, hattest du Träume in der Jugend, die du erreichen wolltest in späteren Jahren, aber nicht erreicht hattest?
Ja, Kfz-Schlosser werden.
Echt?
Die fehlenden Damentoiletten. Ich konnte die Ausbildung nicht machen.
Also du wolltest wirklich Kfz-Schlosser?
Ja, und danach wollte ich ja Justizvollzugsbeamtin werden. Und dann war noch mein 3 Wochen Praktikum im Seesener Amtsgericht im Grundbuchamt. Du weißt doch, die leben...
Seesen, da ist mir was entgangen, dass ich da nie war, weil es das alles gibt.
Ich bin da ja mal wieder durchgefahren und bin noch an meiner alten Wirkungsstätte vorbeigefahren, Sonnenbassermann. Das ist jetzt so ein Gewerbehof, wo sich so viele ansiedeln können, weil einfach genug Platz ist. Also das ist alles...
So, für mich ist jetzt Schluss. Ich gehe jetzt zur Toilette. Kannst du ein bisschen weitermachen?
Du machst was?
Ich gehe mal zur Toilette. Mach noch ein bisschen weiter.
du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Hallo, Herr Wischmeier. Also man kann das ja jetzt nicht sehen, ne? Aber ich sitze jetzt hier komplett alleine vor dem Mikro und der Kerl geht aufs Klo. Macht man sowas im Podcast? Darf man das? Dietmar? Also ich höre die Tür von meinem Badezimmer und ist wirklich verschwunden. Ja, ihr Lieben, dann können wir uns ja mal ein bisschen darüber auslassen, was wäre denn aus Dietmar geworden, wenn er kein Comedian geworden wäre? Ein unhöflicher Kerl, der mittelalte Damen am Tisch zurücklässt, während er pinkeln geht. Ich kann das nicht glauben. Also ich hoffe sehr, dass er wiederkommt, weil sonst müssten wir einfach darüber reden, was alles noch so zu bereuen war. Also was habe ich dann in meinem Leben bereut? Den ein oder anderen Mann oder die Länge der Beziehungsdauer. Was ich auch sehr bereut habe, war, nachdem meine Karriere als, sagen wir mal, Kfz-Schlosserin ja zu Ende war, bevor sie angefangen hat, das Auto selber zu lackieren. Weil als Lackierer hätte ich auch nicht arbeiten können. Oh, ich höre eine Klospülung. So, jetzt müssen
wir noch nicht fertig.
Leute, wir sind jetzt nicht mehr unter uns. Der Mann ist tatsächlich wieder.
Der hat wahrscheinlich
zurück.
Die ganze Zeit über mich gelästert. Das macht man immer. Wenn einer zur Toilette geht, in der Kneipe war das früher schon, dann wurde über ihn gelästert.
Ja, das hier, Gefängnis, Kneipe, es ist alles, was du sein magst. Aber du findest jedes Mal noch das Klo, von daher selbstverständlich.
Wir hören jetzt aber auf, oder musst du auch noch? Schluss.
Ich muss nicht mehr. Macht's gut, ihr Lieben.
Pension Alcatraz.